SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Professor Armin Falk. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Köster.
Sie sind Professor für Volkswirtschaftslehre an der Uni in Bonn. Zudem sind Sie Direktor des Labors für experimentelle Wirtschaftsforschung. Verhaltensökonom also. Was macht ein Verhaltensökonom? Womöglich Experimente im Labor mit Mäusen?
Ja, auch. Also Mäuse, würde ich sagen, das machen nur ganz wenige Verhaltensökonomen. Aber Experimente machen eigentlich alle Verhaltensökonomen. Verhaltensökonomik ist eigentlich der Versuch, das ökonomische Entscheidungsmodell, das wir ja verwenden für Prognosen und für Voraussagen menschlichen Verhaltens, dass wir dieses ökonomische Entscheidungsmodell psychologisch besser fundieren. Das ist also ein klassisches, interdisziplinäres oder auch Schnittstellenfach, wo ökonomische Methoden empirisch und theoretisch sich verbinden mit Einsichten aus der Psychologie. Und das ist mittlerweile ein eigenes Forschungsfeld geworden, ist aber sozusagen so prominent und so relevant geworden, auch für die Wirtschaftswissenschaften insgesamt, dass da diese Unterscheidung mittlerweile zwischen traditionell oder Verhaltensökonomik eigentlich immer weniger wichtig ist. Im Grunde könnte man sagen, fast jeder vernünftige Ökonom oder Ökonomin ist heute auch Verhaltensökonom.
Weil es einfach dazugehört.
Ja, ich glaube, weil man sich gar nicht wehren kann, sozusagen gegen die erdrückende Beweiskraft der Empirie, dass Menschen zum Beispiel sich um Fairness bemühen, dass sie nicht perfekt rational sind. Also alle diese Dinge, die die Verhaltensökonomen gezeigt haben, spielen mittlerweile auch im Mainstream in den Wirtschaftswissenschaften eine wichtige Rolle. Oder soziale Motive, sag ich mal, wie Neid oder wie Status, Dinge wie Reziprozität, bedingte Kooperation, dass Menschen beim Abwägen zwischen dem, was sie heute haben und in der Zukunft haben, sehr stark auf die Gegenwart gucken. Ja, das sind alles so Faktoren, die so vielfältig ins ökonomische Handeln reingehen, dass das mittlerweile eigentlich jeder mehr oder weniger auch berücksichtigt.
Wenn wir auf die Gegenwart gucken, Pandemie, Krieg, Rezession, woran forschen Sie gerade? Es gibt so viel.
Also wir haben tatsächlich jetzt auch eines dieser Mega-Themen oder Mega-Krisen wirklich im Fokus. Das ist die Klimakrise. Da habe ich gemeinsam mit Theodora Boneva, mit Felix Schopra und Peter André eine weltweite Befragung gerade gemacht mit repräsentativen Stichproben in 120 Ländern, wo wir uns anschauen, wie ist eigentlich die Zustimmung zur Frage, wärst du bereit, etwas zu tun und auch Geld aufzugeben, um gegen den Klimawandel zu kämpfen? Und vielleicht zwei kurze Einsichten aus dieser Forschung. Ja, die Welt ist bereit und mehr, als wir das glauben würden. Denn in allen Ländern wird unterschätzt, wie sehr wir tatsächlich am Klimawandel interessiert sind.
Tatsächlich, man würde unterstellen, dass viele Menschen erstmal argumentieren und sagen, in so vielen Ländern spielt die Klimakrise erstmal gar keine Rolle, weil da ganz andere Probleme noch vorherrschen und das Bewusstsein womöglich nicht da ist.
Ja, das Bewusstsein hat sich, das können wir auch dokumentieren, doch deutlich verändert. Also in der Mehrzahl der Länder und auch der Personen in den Ländern wird das als großes Problem wahrgenommen und auch anerkannt, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt. Das war vor 10, 20 Jahren noch weniger der Fall. Das ist mittlerweile, sagen wir mal, durchgesickert. Es hat sich rumgesprochen, wenn man so will. Aber Sie sprechen auf einen ganz wichtigen Punkt an. Und das war für mich auch Überraschung, muss ich sagen. Es gibt zwei Faktoren, die total Sinn machen und trotzdem überraschend sind. Nämlich der eine, es sind die Länder stärker bereit, das gegen den Klimawandel zu tun oder die Menschen in diesen Ländern, muss ich sagen. Und da reden wir aber über 70-80% der Menschen, also große Mehrheiten, die stark vom Klimawandel betroffen sind, also die vulnerabel sind. Ja, das sind Länder, wo die Temperatur heute schon sehr hoch ist. Und das zweite, wir sind eher bereit in Ländern oder wir sind in höherer Bereitschaft in Ländern, die ärmer sind. Es ist sozusagen auch hier wieder mal eine Fehlwahrnehmung von uns selber, dass wir besonders klimafreundlich sind. Die reichen Länder sind weniger klimabereit als die armen Länder.
Weil es so schwer ist, vom Kuchen was abzugeben.
Absolut. Und wegzukommen von diesem Scheiß Klimagasen, CO2 und so weiter.
Als Verhaltensökonom befassen Sie sich mit Moral, also mit Werten, die Gesellschaft anerkennt. Warum ist denn die Moral gerade so in der Diskussion?
Oh, die ist natürlich schon seit 2000 Jahren in der Diskussion. Und aber weil viele Fragen natürlich mit der Frage des richtigen Verhaltens zusammenhängen. Also Klimawandel ist ein wichtiges Beispiel. Wir hatten da vorhin schon kurz drüber gesprochen. Und viele andere Fragen vom gesellschaftlichen Zusammenhalt, über die Frage, wie wir miteinander umgehen. Immer dann, wenn wir sozusagen bereit sind, ein Stück weit auf unseren eigenen Vorteil zu verzichten, um anderen etwas Gutes zu tun oder eben damit wir dann haben wir vielleicht weniger Geld, aber dann darauf verzichten, jemand anderem einen Schaden oder Schmerz zuzufügen, zum Beispiel bei unseren Konsumentscheidungen. Immer dann stellen sich solche moralischen oder Prosozialitätsfragen und ich glaube, das ist total wichtig, deswegen muss man es erforschen.
Unser Konsumverhalten wird sich zwangsläufig verändern. Wir stehen vor einer Rezession. Es ist gar nicht mehr so viel Geld da. Was macht das mit der Moral?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, es könnte zu einem Umdenken führen, wenn man feststellt, dass man manche Dinge vielleicht nicht braucht, von denen man geglaubt hat, dass man sie braucht. Das wäre sozusagen eine positive Hoffnung. Insgesamt ist eine schlechte Stimmung immer schlecht für Moral. Also da gibt es auch viele Untersuchungen zu. Wenn wir besser gelaunt sind, wenn wir in einem besseren emotionalen Zustand sind, sind wir eher bereit, auch uns prosozial zu verhalten. Und natürlich kommt auch immer die Frage, sind wir bereit, uns das zu leisten? Ja, das ist natürlich immer etwas leichter, etwas abzugeben, wenn man selber genug hat. Und deswegen, glaube ich, ist das auch ein Stresstest für unser moralisches Verhalten. Ich würde dem aber gerne sozusagen eine positive Wendung geben. Ich glaube, dass da tatsächlich auch ein Potenzial drinsteckt, dass wir jetzt endlich dazu kommen, den Strukturwandel voranzubringen, den wir ja angeblich sowieso schon lange wollen, den wir ja auch angeblich schon mit dem Pariser Abkommen und so weiter beschlossen haben, nämlich die berühmte Dekarbonisierung, dass wir also rauskommen aus unserer Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und so weiter, weil anders können wir diese Klimakrise nicht überwinden. Und deswegen würde ich gerne auch an die Politik mal richten und auch an viele, die jetzt immer nur Panik machen und immer nur sagen, alles Gaskrise, ja, und der Winter wird kalt und dann friert jeder und so. Nein, das Ganze mal ein bisschen positiv zu wenden. Jetzt haben wir die große Chance, Vollgas zu geben, im wahrsten Sinne des Wortes, und weg von dieser Abhängigkeit der fossilen Brennstoffe. Das ist der beste Moment, doppelte Dividende. Wir können Putin damit das Leben schwerer machen, was gut wäre. Und wir können unseren Strukturwandel hinkriegen. Und deswegen, glaube ich, ist da auch eine Chance drin.
Dennoch müssen wir natürlich auf die Stimmung gucken. Die haben Sie gerade angesprochen. Monitoring wurde gerade veröffentlicht. Die Stimmung ist grundsätzlich sehr viel schlechter geworden. Sie sagen es, die Politik spricht aber an. Solidarität, Gemeinsinn, Zusammenhalt. You'll never walk alone, sagt der Kanzler. Die Medien sprechen eher von der Spaltung der Gesellschaft. Und das sieht man im Monitoring eben auch. Was löst das aus?
Also ich glaube, mit der Spaltung wird auch sehr viel medial gearbeitet, weil Spaltung, Krise, Auseinandersetzen, das ist so der Stoff, aus dem gute Geschichten gemacht werden und die verkaufen sich gut. Und ich finde, wir haben da alle ein bisschen eine Verantwortung, mal daran zu erinnern, dass es einen sehr großen, breiten Konsens gibt in Deutschland, dass wir in der Demokratie leben wollen. Das wurde jetzt übrigens gerade auch in dem Bericht zur Lage in Ostdeutschland wieder festgestellt. Es ist eine kleine Minderheit, die das parlamentarische System wirklich ablehnt. Es ist eine kleine Minderheit und ich wehre mich ein Stück weit dagegen, dass wir zu sehr unser Fähnchen nach dem Wind von lautstarken Minderheiten richten, sondern eher mal gucken, welche Kraft und welche Resilienz, welche Widerstandsfähigkeit hat eigentlich diese Gesellschaft, und die ist riesig.
Dennoch bei 39% schwindet das Vertrauen in die Demokratie, das müssen wir auch festhalten.
Ja, dann fragen wir vielleicht noch mal ein bisschen anders diese Frage und dann würde ich gerne mal wissen, was heißt das denn, schwindet Vertrauen? Also ich mache ja nur Befragungen seit vielen Jahren, ich will jetzt diese Studie nicht, kenne ich nicht, will jetzt auch nicht kritisieren unbedingt, aber ich glaube trotzdem, dass, gut, wenn das Vertrauen schwindet, ich drehe es mal um, dann ist das Vertrauen ja offensichtlich da. Und das sind ja nur 39%. Also die Mehrheiten, das ist mein Punkt, die Mehrheiten sind ja eigentlich, vertrauen ja offensichtlich und finden auch nicht, dass es schwindet. Und daran sollten wir erinnern und das sollten wir stärken. Und da sollten wir mal ein positives Zeichen vor die Klammer setzen, nicht immer nur negatives.
Wir wollten uns darüber unterhalten, ob die Moral für Polarisierung verantwortlich ist. Gibt es darauf eine einfache Antwort?
Naja, es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Blickrichtungen auf die Welt. Also es gibt eine sehr wichtige Unterscheidung. Man nennt das einmal universalistische oder Universalism auf Englisch, Vorstellungen, und auf der anderen Seite eher so an der eigenen Gemeinschaft orientierte moralische Vorstellungen, also Communal Values, also mehr so Gemeinschaft versus Gesellschaft, könnte man auch sagen. Und gesellschaftliche moralische Vorstellungen orientieren sich tatsächlich am Gemeinwohl für andere, haben einen weiteren Blick, nehmen zum Beispiel Klimafragen in den Blick, und eher so an gemeinschaftsorientierte moralische Wertvorstellungen orientieren sich eher an Dingen wie zum Beispiel ja Respekt vor anderen, Werte der eigenen Nation oder der eigenen Gemeinschaft und so weiter. Und das birgt tatsächlich, das sehen wir vor allem in den USA, ein erhebliches Spaltungspotenzial. Da sind also auf der einen Seite zum Beispiel die Abtreibungsgegner oder die Abtreibungsbefürworter oder die Befürworter einer starken Klimapolitik auf der einen oder die, die sagen, nee, Hauptsache America first, wir bohren jetzt Drill, Drill, Baby, ja, so auf dieser Schiene. Da ist sozusagen Vorstellung über die Welt auch mit ein Grund für Spaltung.
Ist das nicht erstmal auch etwas, was man vielleicht sogar, ich sag jetzt was Provozierendes, als gut betrachten muss, weil dieses Zweifeln und das Misstrauen, kritisch Dinge zu hinterfragen, ja wichtig ist für eine Demokratie, auch für einen Zusammenhalt?
Unbedingt. Ich bin ein großer Verfechter auch von der Vorstellung, dass wir Pluralismus brauchen und dass jeder und jede ein Recht auch auf eine eigene Meinung oder eine eigene auch Vorstellung hat. Das Entscheidende ist, sind wir bereit, der anderen Person zuzuhören, sind wir bereit, der anderen Person grundsätzlich zuzusprechen, dass auch die andere Person eine wertvolle Meinung oder einen Wert oder vernünftige Interessen vertritt. Und also, wenn das gegeben ist, dann glaube ich, kann Demokratie zu einem Interessenausgleich führen, der für alle dann am Schluss auch produktiv ist. Niemand erreicht seine Maximalposition, aber wir können das gesellschaftlich wuppen sozusagen. Was Spaltung heute, affektive Spaltung, wie das auch bezeichnet wird, oder affektive Polarisierung, was das bedeutet, heißt, ich spreche der anderen Seite sozusagen die Legitimität ab. Ich sage, jemand, der sich für Klimawandel engagiert oder der meint, dass wir zusammenrücken müssen, ist nur ein Schwurbler. Ja? Der hat ja nichts oder der hat ja ein Beamteneinkommen. Ja, da ist man nicht bereit, aufeinander zuzugehen. Ich glaube, das ist das Entscheidende und das muss auch die Politik lernen und auch beherzigen. Andere Leute nur diffamieren oder bloßstellen. Wir reden ja viel auch über diese Auswüchse jetzt zum Beispiel gegenüber Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern. Das sind Tendenzen, die ich mit größtem Ausdruck eigentlich nur ablehnen kann. Da müssen wir aufeinander zugehen. Und dass andere Leute andere Meinungen oder Positionen haben, das ist nicht das Problem, sondern dass wir nicht mehr miteinander reden, das ist das Problem.
Ja, und wir erleben das gerade, auch Ihre Meinungen spalten hier beim Publikum. Da kommen die unterschiedlichsten Argumente an. Und das erleben wir in Diskussionen mehr und mehr, wenn es ums Thema Gendern geht, wenn es ums Thema Winnetou ging. Große Polarisierung, große Emotionalität. Welche Rolle spielt die Emotionalität dabei?
Also Emotionen spielen natürlich eine wichtige Rolle für moralisches Verhalten, ganz grundsätzlich kann man sagen, Menschen, die in guter, positiver Stimmung sind, sind eher bereit, zum Beispiel zu spenden, zu kooperieren oder anderen etwas Gutes zu tun. Leute, die gestresst sind, die Angst haben, die auch andere Dinge haben, wie zum Beispiel Hunger oder die in einem schlechten emotionalen Zustand sind, die neidisch sind, das ist ein ganz wichtiges negatives emotionales Motiv, neigen eben zu Frust, zu Aggression und damit eben zu weniger moralischem Verhalten. Also Emotionen spielen eine ganz wichtige Rolle.
Ja, vielleicht gibt es dann ja auch die Gründe für den Neid, weil es Personen schlechter geht. Also das hängt ja auch dann wieder damit zusammen.
Da würde ich mal gerne sagen, das ist auch oft einfach ein bisschen leicht, ja, zu sagen, naja, andere haben mehr. Das kann ja nun verschiedene Gründe haben. Einmal, die Welt ist böse und ich bin das Opfer. Ja, das ist so dieser Narrativ, der sehr gerne vorangetrieben wird und dann sucht man Schuldige. Man sucht aber immer nur Schuldige bei anderen. Ja, man sollte auch mal anfangen bei sich selber. Zum Beispiel, wer sagt, naja, die böse Politik, dann kann ich nur sagen, dann geh dich engagieren. Ja? Und wenn man sagt, das darf man nicht sagen, das stimmt ja alles überhaupt nicht. Man darf alles sagen, man darf sich engagieren. Dann soll man sich auch engagieren. Ne?
Durchaus gibt es auch berechtigte Kritik an der Politik.
Das ist klar, das habe ich ja auch gesagt. Es gibt unterschiedliche Interessen und natürlich, genau wie in der Wissenschaft, in der Politik, in jedem offenen System gehört Kritik ganz wesentlich dazu. Und nur wenn wir uns kritisieren, aber mit einer konstruktiven Absicht, dann können wir nach vorne kommen.
Würden Sie auf 100 Euro verzichten, um einen Menschen vor dem Tod zu retten? Armin Falk, das ist eines Ihrer Experimente. Was wollten Sie zeigen?
Wir wollten damit zunächst erstmal messen, wir wollten erstmal mit diesem Lebensretter-Paradigma, wie ich das nenne, eine gute Entscheidungssituation haben, weil, glaube ich, ziemlich offensichtlich ist, dass das eine moralische Handlung ist, jemanden vor dem Tod zu retten. Und auf der Suche nach guten Entscheidungsparadigmen ist uns das eben so eingefallen.
Und wie sind Sie vorgegangen?
Wir haben überlegt, wie könnten wir so eine Situation realistisch herstellen. Wir haben das gemacht mit einer in Kooperation mit einer NGO in Indien, die sich damit beschäftigt, wie man Tuberkulosekranke behandelt und heilt. Und wir können eben aufgrund epidemiologischer und anderer Studien ziemlich genau ausrechnen, wie viel Geld man braucht, um in Erwartung ein Menschenleben, der sonst gestorben wäre, zu retten. Dafür muss man 5 Leute behandeln, dann kann man gucken, was kostet das. Das waren damals in etwa 350 Euro und dann haben wir eben die Probanden im Experiment vor die Wahl gestellt. Du kannst entweder 100 Euro für dich haben oder du kannst auf diese 100 Euro verzichten. In dem Fall werden wir 350 Euro an diese Organisation spenden und damit wird in Erwartung ein Menschenleben gerettet. Und das ist genau im Kern der fundamentale Trade-off, das Spannungsverhältnis zwischen das jede moralische Handlung kennzeichnet meines Erachtens, nämlich auf der einen Seite für andere etwas Gutes zu tun, aber das hat eben Kosten, das hat einen Preis und das wird in dieser Entscheidungssituation, glaube ich, sehr gut auf den Punkt gebracht.
Was war das Ergebnis? Gibt es Unterschiede zwischen Alter, zwischen Geschlecht, zwischen Erfahrungen? Was haben Sie rausbekommen?
Also wir haben das Experiment gemacht, vielleicht sollte ich das noch dazu sagen, das misst ja jetzt sozusagen nur mal so eine Basisbereitschaft und die liegt in etwa bei 50%, ein bisschen höher. Das waren jetzt Studierende der Universität Bonn. Und das finde ich erschreckend wenig, ehrlich gesagt, weil selbst Studierende das sich eigentlich leisten können sollten, würde man vermuten. Wir haben dann weitere Studien gemacht. Zum Beispiel, wir haben uns angeguckt, macht es eigentlich Leute glücklich, wenn sie das tun, oder macht es sie nicht glücklich? Es gibt eine sehr prominente Hypothese, dass uns prosoziales Verhalten universell glücklicher macht. Das können wir leider nicht bestätigen. Wir haben dann weiter das Paradigma noch verwendet, um andere Phänomene zu untersuchen, wie zum Beispiel moralische Dilemma. Also bin ich bereit, ein Leben zu opfern, wenn ich dafür von einem Unbeteiligten, wenn ich damit 5 andere retten kann. Das ist das berühmte Trolley-Problem und so weiter. Aber auf Ihre Frage zurückzukommen, ja, es gibt
Herkunft, Geschlecht.
Es gibt ganz verschiedene Determinanten, wie wir das nennen, von prosozialem Verhalten. Ich gehe jetzt mal über diese Studie hinaus und fasse das mal so ein bisschen zusammen. Ein wesentlicher Durchschnittseffekt ist tatsächlich das Geschlecht. Frauen sind im Schnitt prosozialer oder altruistischer als Männer. Das gilt nicht nur in Deutschland, das gilt in nahezu jedem Land, das wir uns angeguckt haben. Und das sind also immerhin schon 70, 80 Länder gewesen. Es gibt nicht so einen sehr starken Alterseffekt, soweit ich das beurteilen kann. Es gibt einen Effekt von Bildung und Intelligenz, das ist eher positiv assoziiert, womit ich überhaupt nicht sagen will, dass die Gebildeten und Schlauen alle gut sind. Das ist Quatsch. Genauso wie nicht alle Frauen gut und alle Männer böse.
Die können sich vielleicht eher leisten, muss man vielleicht Platz sagen.
Ja, das kommt auch noch hinzu. Gut mit der Intelligenz und so weiter. Und wenn man das mit Studierenden macht, die haben, sagen wir mal, zu dem Zeitpunkt jedenfalls gleiche Geld. Und es geht auch nicht um so wahnsinnig hohe Geldbeträge. Also ich glaube, das ist nicht so das beste Argument. Aber klar, wenn man mehr Geld hat, würde ich auch mehr erwarten. Das ist schon richtig. Was auch eine sehr wichtige Rolle spielt, ist, wie wir groß werden. Also der Einfluss im Elternhaus. Wir finden also eine sehr starke Korrelation im Altruismus oder der Prosozialität von Eltern und Kindern. Das hält auch ein ganzes Leben lang an. Also wenn die Mutter oder der Vater prosozial sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind prosozial ist, eben auch höher. Und wir können auch zeigen, dass es einen wichtigen Effekt von der sozialen Umgebung gibt. Also zum Beispiel einen Effekt von Freunden oder Mentoren oder Mentorinnen. Wenn wir also ein positives Vorbild, ein Rollenbild haben in der Entwicklung der Persönlichkeit.
Das geben wir ja dann weiter. Armin Falk ist einer der renommiertesten Wirtschaftswissenschaftler. Sie haben ja vielleicht auch Lösungen entwickelt. In Ihrem Buch widmen Sie den Lösungen ein ganzes Kapitel. Vielleicht nehmen wir einfach mal große Herausforderungen unserer Zeit. In der Pflege zum Beispiel. Wer zu Hause bleibt, wer Angehörige pflegt, der handelt moralisch, wird aber je nachdem arm. Es heißt so oft, ich sag's jetzt auch mal provozierend, der Gute ist der Dumme. Welchen Ratschlag haben Sie?
Puh, ja, also das Thema Pflege ist natürlich ein weites Feld. Ich glaube, es gibt einen breiten gesellschaftlichen Konsens, dass die pflegenden Berufe unterbezahlt sind und dass wir da dringend etwas nachsteuern müssen und dass wir uns überlegen müssen, ob nicht diese helfenden Berufe, Pflege vor allem, auch andere, nicht vielmehr auch gesellschaftliche Anerkennung verdienen. Und das ist eben nicht nur eine schöne Medaille und eine Sonntagsrede, sondern
das Klatschen reicht nicht, das haben wir alle erfahren.
Das Klatschen reicht eben nicht, genau. Da muss auch wirklich materiell was dahinter stehen. Sonst ist das auch nicht glaubwürdig mit dem Respekt, glaube ich. Die andere Sache ist, da sprechen Sie einen Kern von, sagen wir mal, ja, prosozialem Verhalten an. Das ist typischerweise eben mit Kosten verbunden. Wenn ich mich gut verhalte, dann habe ich weniger Ressourcen für mich. Ob das Geld ist, ob das Zeit ist, ob das alle Ressourcen, die ich bereit bin, für jemand anderen zur Verfügung zu stellen, die ich dann nicht für mich habe, würde ich unter diese Kosten bezeichnen. Ob man deswegen der Dumme ist, Da würde ich ein Fragezeichen machen, weil es kann ja durchaus auch meine freie Entscheidung zu sein, sein zu sagen, ich führe lieber ein Leben, wo ich die Sinnhaftigkeit sehe und für andere Menschen was tue und bekomme auch viel zurück, vielleicht über die unmittelbare Interaktion oder auch den gesellschaftlichen Zuspruch oder auch für mein eigenes Selbstbild, mein Selbstwertgefühl, und bin dafür bereit, auch ein bisschen weniger Geld zu bekommen. Und wenn ich damit dann auch zufrieden und glücklich bin, dann würde ich sagen, ist man da nicht der Dumme.
Wie können wir denn zu dieser freien Entscheidung, die Sie da ansprechen, kommen? Denn wir Menschen funktionieren bekanntlich ja über Anreize. Es muss sich ja doch irgendwie für uns lohnen. Wenn Sie sagen, ja, ich bekomme etwas dafür, wertvolle Gespräche, ich habe einen Zusammenhalt in der Familie. Aber all das scheint nicht zu reichen. Was könnte noch ein wichtiger Anreiz sein?
Also Anreize grundsätzlich spielen fürs Verhalten eine sehr wichtige Rolle. Ich bin deswegen auch sehr skeptisch, was das bedingungslose Grundeinkommen beispielsweise angeht, weil ich glaube, dass Gesellschaften im Kern nur funktionieren, wenn gilt, dass jemand, der sich auch mehr anstrengt, auch ein bisschen mehr hat. Das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Voraussetzung für das Funktionieren von Gesellschaft. Ich glaube, historisch kann man sich angucken, welche Gesellschaften gescheitert sind, weil diese Gleichung eben nicht erfüllt war. Aber Anreize alleine sind es eben auch nicht. Es muss dann auch wirklich ein Stück weit meine Persönlichkeit dazukommen. Und da unterscheiden sich die Menschen. Wir unterscheiden uns einmal, oder Variation im Verhalten kommt zum einen dadurch zustande, dass wir in unterschiedlichen Situationen sind. Das wären zum Beispiel Anreize. Und wenn ich Anreize für prosoziales Verhalten erhöhe, wie zum Beispiel eine Steuererleichterung für Leute, die spenden, dann werde ich mehr davon sehen. Also Menschen reagieren sehr stark auf Anreize. Aber eine andere Variation im Verhalten kommt auch zustande, einfach weil Menschen verschieden sind. Den Menschen gibt es nicht. Es gibt also Menschen, die sind eben von ihrer Persönlichkeit her eher bereit, was Gutes zu tun als andere. Und das ist auch eine wichtige Form der Variation im Verhalten.
Es gibt ja die Formel fördern und fordern. Haben Sie das untersucht, moralisch, wo wir da näher dran sind?
Also ich kann etwas dazu sagen. Also ich sollte vielleicht vorausschicken, ich halte Chancengleichheit für absolut zentral. Und ich glaube, dass Deutschland viel mehr tun muss, gerade was die Förderung von Kindern angeht. Gerade Kinder aus sozial benachteiligten Verhältnissen. Habe dazu auch geforscht und würde einen dringenden Appell an die Politik geben. Da wird das große Potenzial im Grunde genommen auch für die Gesellschaft verspielt. Chancengleichheit ist nicht nur eine Frage der Moral oder des sozial Wünschbaren, das auch. Es ist unfair, dass Menschen einfach aufgrund ihrer Geburt benachteiligt werden. Es ist auch eine Frage der ökonomischen Rationalität, oder es ist auch ökonomisch sinnvoll, weil wir hier eben ein riesiges Potenzial tatsächlich verspielen. Also Chancengleichheit auf jeden Fall fördern, das ist sehr wichtig. Aber gleichzeitig würde ich sagen, reine Umverteilung kann es nicht sein. Da komme ich jetzt auf Ihre Frage nochmal zurück. Ich habe es im Kern schon richtig gefunden, dass die Sozialgesetzgebung nicht nur fördert, sondern eben auch fordert. Und ich kann aus der Forschung sagen, dass das im Prinzip auch als gerecht und fair wahrgenommen wird. Wenn Sie also zum Beispiel sich in Arbeitszusammenhängen anschauen, wo sich einer viel anstrengt, der andere wenig, aber beide gleich viel bekommen, führt das zu Frust und führt zu Leistungszurückhaltung seitens der Person, die viel gearbeitet hat. Und der Grund dafür ist, dass es unfair wahrgenommen wird. Also was hier scheinbar so besonders fair ist, nämlich einfach allen Geld zu geben, ist de facto nicht fair und wird auch nicht so wahrgenommen.
Wie steht's um Vertrauen und Kontrolle im Job, Armin Falk? Das ist ein Thema, was nicht erst durch das Homeoffice groß geworden ist, betrifft ja sämtliche Arbeitsbereiche. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, den Spruch kennen wir. Ist der überholt?
Ja, der war, glaube ich, noch nie ganz richtig. Ich glaube, es kommt ein bisschen auf den Kontext an. Also ich habe nur als Beispiel, wenn man sagt, du bist für die Atomraketen irgendwie zuständig, da ist natürlich sehr viel Kontrolle sehr angebracht. Deswegen, also man muss gucken, auf welchen Bereich er sich bezieht. Aber in Arbeitsbeziehungen, glaube ich, kann man mit zu viel Kontrolle sehr viel Schaden anrichten. Und zwar hat das einen einfachen Grund, dass nämlich durch die Kontrolle selbst dem Kontrollierten, also der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter, etwas signalisiert wird, nämlich, dass ich dir nicht vertraue. Dass ich im Kern es für nötig erachte, nochmal zu gucken, was du jetzt nun genau gemacht hast, nachzurechnen, nachzuschauen, nachzukontrollieren und so weiter. Und das sendet eine Botschaft aus, die Menschen, die vielleicht von sich aus aber sehr wohl bereit sind zu leisten, dann negativ wahrnehmen und aufnehmen und dann tatsächlich damit Leistungszurückhaltung reagieren. Und insofern kann man sagen, dass es Kosten gibt von Kontrolle und man sollte sehr vorsichtig sein damit.
Wie verhält sich die Chefetage denn üblich? Da haben Sie ja Einblicke, denn hinter vorgehaltener Hand hört man dann meistens, naja, aber ich kontrolliere dann schon, ist schon sicherer. Wir verkaufen das nach außen als Vertrauen, aber hintenrum ist es anders.
Also ich habe tatsächlich keine Einblicke. Ich habe da so, hin und wieder rede ich mal vielleicht mit jemand aus dem Management oder so, aber ich habe da keine systematische Einschätzung. Was ich schon wahrnehme und was man immer wieder betonen muss, ist, man muss ehrlich sein als Chef oder Chefin. Nur zu sagen, man sei auf der Seite der Mitarbeiter und es dann aber nicht zu sein, ist noch viel schlimmer als wenigstens ehrlich, aber dann gerade raus egoistisch zu sein. Also ich glaube, das ist das Allerschlimmste, so tun als ob und dann aber nicht liefern. Das heißt, wenn man sich auf eine kooperative Arbeitsatmosphäre verständigen möchte, dann muss ich auch ein Stück weit der Mitarbeiterin auch Vertrauen schenken. Sonst kann das meines Erachtens nicht funktionieren. Und ich glaube, was hier noch ganz spannend ist, ist, dass Leute ihre eigene soziale Umgebung auch schaffen. Wir können das auch zeigen experimentell. Wenn ich glaube, dass es für mich besser ist, wenn ich kontrolliere, dann kontrolliere ich. Und glaube ja nicht, dass es gut wäre zu vertrauen. Und deswegen kontrolliere ich. Und dann sehe ich ja, dass Leute, die kontrolliert sind, auch wenig arbeiten. Und das ist dann scheinbar eine Bestätigung für das, was ich vorher gedacht habe. Was diese Leute dann aber nicht berücksichtigen, das trifft, glaube ich, auf viele Chefs zu. Was wäre denn gewesen, hätte ich vertraut? Und diese Erwartung darüber, über diesen kontrafaktischen Zustand, die ist falsch. Die lernen das aber nicht, weil sie ja nie ausprobieren, wie wäre es denn mit Vertrauen.
Es braucht den Vertrauensvorschuss erstmal.
Und genau, deswegen braucht es einen Vorschuss und deswegen konstruiert man sozusagen so eine eigene soziale Umgebung selber. Ich vertraue den Leuten nicht, ja, ich gucke denen auf die Finger und behandle vielleicht nicht gut. Dann machen die genau das, was ich von ihnen auch erwartet habe, nämlich das ist wie eine selbsterfüllende Prophezeiung und das ist dann scheinbar eine Bestätigung.
Wir wollten über Leistungsbereitschaft sprechen. Können Sie als Verhaltensökonom an der Bereitschaft Veränderungen über die Jahre feststellen?
Also das habe ich so nicht wirklich selber studiert. Ich bin da auch nur sozusagen Konsument von dem, was ich so lese, so ein bisschen. Und da gibt es scheinbar gerade in der jungen Generation eine etwas geringere Bereitschaft vielleicht. Es gibt also eine Verschiebung im Wertesystem, kommt mir vor. Also wenn man es ganz banal sagen will, an der Work-Life-Balance, dass das Thema Life eben eine größere Rolle spielt. Dass man weniger bereit ist, sozusagen das Leben einem Job oder einer Karriere zu opfern. Und ich denke, das reflektiert ein Stück weit auch gesellschaftlichen Wandel. Und ich kann das auch mit sehr viel Sympathie begleiten. Spiegelt zum Beispiel auch ein neues Geschlechtermodell, dass es also nicht mehr so ist, ja, das klassische Modell, ja, der Mann, das klassische westdeutsche Modell, muss ich sagen, ja, der Mann ist der Alleinverdiener, die Frau bleibt zu Hause. Das ist ja heute unter den Leuten, die auf der Uni sind und anderen, Schlange nicht mehr der Fall. Und dieser neuen gesellschaftlichen Realität Rechnung zu tragen, müssen sich auch Arbeitszusammenhänge, Organisationen, Abläufe, auch Angebote an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ändern. Gerade im Wettbewerb auch um knappe Führungs- und ausgebildete Kräfte. Und das ist vielleicht noch ein letzter Punkt dabei. Was wir hier sehen, ist auch natürlich genau das, dass nämlich Angebot und Nachfrage mächtig ist. Und wenn es knapp ist, das Angebot an hochqualifizierten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, dann können die natürlich auch entsprechend mehr fordern. Und das tun die auch. Das ist also ganz, ganz normal das, was man auch erwarten würde.
Wenn Sie sagen, ja, die Leistungsbereitschaft ist vielleicht nicht mehr ganz so hoch, welche Konsequenzen hat das am Ende? Bedeutet das womöglich dann am Ende mit weniger zufriedener zu sein?
Also ich glaube tatsächlich, dass viele jüngere Leute, wie gesagt, das ist nicht mein eigentlicher Forschungsgegenstand, deswegen mit Vorsicht sozusagen. Andere Dinge kann ich, glaube ich, kräftiger unterstreichen. Das hier würde ich als Vermutung äußern wollen.
Sie hatten sich nur gerade im Zwischengespräch dazu geäußert. Ja, sonst war spannend, deswegen greifen wir es gerade in der
genau.
Situation auf.
Nee, das ist, also Sie meinen, dass die Leistungsbereitschaft geringer ist. Ich weiß nicht genau, ob das sozusagen in dem Moment, wo es wieder erforderlich würde, also wo jetzt, sagen wir mal, die Krisenzusammenhänge passieren, auch Verhaltensänderungen wiederkommen, das wäre das eine. Und das mit der Zufriedenheit, ja, das könnte sein. Ich nehme es also schon noch wahr. Früher war es irgendwie toll, wenn ich mit dem dicken Auto vorfuhr und damit konnte ich eben sozusagen Prestige, Status und so weiter gewinnen. Durch die gesellschaftlichen Verschiebungen, von denen ich gesprochen habe, ist das heute nicht mehr so. Heute spielen andere Dinge eine Rolle. Und Status gewinne ich vielleicht darüber, dass ich achtsamer mit mir und mit meinen Mitmenschen umgehe. Und das sind andere Konsumprofile, würde ich sagen. Und die sind möglicherweise tatsächlich auch stärker aligned mit dem, was wir auch gesellschaftlich brauchen, angesichts der großen Herausforderungen und Krisen.
Ihr Buch ist im Frühjahr schon erschienen. Ich musste staunen, als ich jetzt die 19 Grad Raumtemperatur da schon las. Sind Sie ein Prophet?
Nee, das hatte mit der Ukraine-Krise noch nichts zu tun. Aber es gibt ja noch einen wesentlichen anderen Grund zum Energiesparen, und das ist die Klimakrise. Und die war bekanntlich letztes Jahr auch schon bekannt, ja.
Und um das Gas einzusparen, soll die Temperatur in Büros jetzt eben gesenkt werden. Das ist ein Vorschlag, den Sie durchaus auch unterbreiten, ne?
Ja, ich meine, das ist im Kern prosoziales oder moralisches Verhalten, wenn man sagt, die Klimakrise ist ein riesiges Problem. Und das ist eine große kollektive Anstrengung, wo jeder Einzelne einen Beitrag leisten kann und ich finde auch sollte. Und ich glaube, dass jenseits der großen Verzichtsängste mit kleinen Maßnahmen relativ viel gewonnen werden kann. Also ich beschreibe zum Beispiel Experimente, die gezeigt haben, dass wenn ich Konsumenten darüber informiere, wie viel Energie sie beim Duschen verbrauchen, dass sie dann automatisch, das hat jetzt mit der Ukraine oder mit der Gaskrise überhaupt gar nichts zu tun, das ist schon ein paar Jahre her, diese Studie, dass die Leute dann einfach systematisch weniger duschen. Und ich glaube, das ist einer der wesentlichen Einsichten auch, die man immer wieder sagen muss. Ich muss sozusagen Konsumenten oder auch Entscheidern einfach in dem Moment der Entscheidung Feedback darüber geben, welche Konsequenzen mein Verhalten hat, um jemand überhaupt in die Lage zu versetzen, sich auch richtig oder falsch zu verhalten. Und das gilt beim Energieverbrauch auch.
Die VWL gibt Handlungsempfehlungen für die Wirtschaftspolitik. Sind Sie Berater von Habeck?
Nein, aber ich wäre gerne bereit, wenn er mir sein Ohr leihen würde, ihm etwas zu sagen.
Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht im politischen Bereich? Wie bereit ist man, solche Thesen zu hören?
Also die Erfahrungen sind da, glaube ich, sehr unterschiedlich. Meine persönlichen Erfahrungen waren, dass es gute Gespräche gab mit einigen Spitzenpolitikern in der Vergangenheit, dass es aber kein wirklich nachhaltiges, systematisches Interesse an einer evidenzbasierten Politik gibt. Das ist vielleicht gar nicht so sehr, dass der Einzelpolitiker das nicht will, sondern vielleicht auch aus Zwängen und so weiter heraus, dass die Zeit oder die Ressourcen nicht so hat. Ich kann aber hier in aller Öffentlichkeit sagen, falls jemand Interesse hat, ich stehe jederzeit zum Gedankenaustausch zur Verfügung. Sehr
also
gerne
den sogar. Aufruf, der wurde hoffentlich gehört. Vielleicht können Sie gerade noch das große Thema, die Weihnachtsbeleuchtung, vielleicht können Sie uns da noch Empfehlungen zu geben. Ist es angemessen, wenn Sie jetzt über Moral sprechen?
Also ich finde, man muss gucken, dass man Dinge tut, die auch wirklich was bringen. Und ich finde, das muss dann wirklich, das liegt nicht an mir, das zu entscheiden. Das finde ich, sollten die gewählten Vertreter und Vertreterinnen vor Ort entscheiden. Grundsätzlich finde ich, können wir sehr leicht sehr viel einsparen, ohne dass es wirklich wehtut. Und ich glaube auch, dass da die Bereitschaft in der Bevölkerung ziemlich groß ist. Ich kann mal daran erinnern, was meine Tante gesagt hat, die schon über 90 ist, keiner wünscht sich diese Zeit zurück, aber die war in diesem wirklich schwierigen Winter nach dem Zweiten Weltkrieg Kind und erzählte mir, wie da die Situation war und was Frieren wirklich heißt. Da sind wir so weit von entfernt. Wie gesagt, ich will nicht, dass sowas wiederkommt und will das auch gar nicht beschönigen. Aber ich glaube, ein bisschen mehr Rückgrat, ein bisschen mehr Zupacken, ein bisschen mehr Zuversicht würde uns auch mal gut tun und nicht immer nur ängstlich Gaskrise schreien.
Passiert das automatisch in der Not, weil wir dann natürlich auch rationale Menschen sind und einfach handeln?
Ja, glaube ich auch. Also da bin ich auch ein bisschen optimistisch. Der Mensch ist ja vor allem deswegen so erfolgreich gewesen in der Evolution, weil er so anpassungsfähig ist. Und ich glaube, sobald die Herausforderungen wachsen, wird er auch zeigen, dass er anpassungsfähig ist. Und da setze ich sehr auf die gesellschaftliche Solidarität, dass die Hilfe am nötigsten brauchen, sie auch wirklich bekommen. Und Leute, die jetzt die Hilfe nicht brauchen, dann das auch nicht bekommen. Zum Beispiel bekomme ich auch diese 300 Euro, muss die Hälfte davon versteuern. Ich halte das für völligen Wahnsinn. Ja? Und es gibt Menschen, die das wirklich dringend brauchen und denen sollte man das Geld geben. Also da sollte die Politik wirklich gucken, dass keiner zurückgelassen wird, der wirklich in Not gerät. Aber die allermeisten, glaube ich, kommen mit ein bisschen guten Mut und Solidarität auch sehr weit.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.